Der heutige Sonntag heißt ja Laetare. Laetare im Kirchenjahr bedeutet, freut euch, seid fröhlich, jubelt. Und dann passen solche Lieder schon wie die Faust aufs Auge. Auf der anderen Seite ist es doch schon bemerkenswert, dass ein solcher Sonntag in die Passionszeit gehört. Ich weiß nicht, ob ihr euch darüber mal Gedanken gemacht habt. Passion bedeutet für mich ja eher eine Zeit der Traurigkeit, des Verzichts oder gar des bevorstehenden Verlustes. Passion, Leiden eben. Wie geht das zusammen? Freuen und Leiden. Naja, also der Name Laetare, vielleicht wissen ja einige von euch, dass diese Sonntage benannt sind nach den Anfängen von Bibeltexten. Der Sonntag Oculi zum Beispiel, nach meine Augen sehen auf den Herrn, also Oculi wie Augen. Heute also Laetare, und dazu lese ich mal den dazugehörigen Text. Der steht in Jesaja 66 in den Versen 10 bis 14. Also Jesaja 66 ist ganz am Ende vom Jesaja. Da geht es schon ja, auf die, sag ich mal, Befreiung der Israelis damals in Babylon zu. Freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt. Freut euch mit ihr, alle, die über sie traurig gewesen seid. Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes. Denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an ihrer vollen Mutterbrust. Denn so spricht der Herr. Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Da werdet ihr saugen, auf dem Arm wird man euch tragen und auf den Knien euch liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet sehen und euer Herz wird sich freuen und euer Gebein soll grünen wie Gras, vielleicht sogar wie Weizen. Dann wird man erkennen die Hand des Herrn an seinen Knechten und den Zorn an seinen Feinden. Freut euch, ruft uns der Prophet gleich zu Beginn entgegen. Gibt es denn Grund zur Freude? Persönlich, bei euch? Bei einigem Nachdenken fallen euch sicher viele Gründe ein, worüber ihr euch in den letzten Tagen, Wochen, Monaten von Herzen gefreut habt. Vielleicht war die letzte Arbeit in der Schule, hier muss ich mich nur an den Mittelblock wenden, oder? War die letzte Arbeit in der Schule gut? Vielleicht sogar sehr gut. Vielleicht ist jemand in der Familie wieder gesund geworden nach schwerer Krankheit. Oder ein Kind ist geboren. Vielleicht hat man nach längerer Zeit wieder einen alten Freund oder eine alte Freundin getroffen. Oder die letzte Geburtstagsfeier ist besonders gut gelungen. Und der Urlaub, der war wunderschön. Alle die Dinge treffen eigentlich auch auf mich zu, mal abgesehen von der Klassenarbeit. Vielleicht waren es wenigstens der Frühlingsbeginn mit den zwitschernden Vögeln, den warmen Sonnenstrahlen und den blühenden Blumen. Andererseits fühlen sich viele in diesen Zeiten auch sehr bedrückt und bedroht. Wir haben heute Morgen ja auch schon davon gehört. Vielleicht habt ihr die letzte Klassenarbeit ja auch verhauen. Vielleicht habt ihr eine Nachricht vom Arzt erhalten, die ernsthaft Sorge macht. Vielleicht leidet jemand unter Einsamkeit und an Urlaub ist bei der derzeitigen finanziellen Lage kaum zu denken. Vielleicht bedrückt dich der Verlust der Leistungsfähigkeit wegen des Älterwerdens. Vielleicht machst du dir Sorgen wegen der Kriege in unserer Nachbarschaft, die scheinbar nicht aufhören wollen. Und was ist mit der Spaltung in unserer Gesellschaft und der politischen Situation in unserer, ich sag mal, noch Demokratie? Da hilft es sicher nicht, wenn ich euch zurufe, freut euch. Was tröstet denn in einer solchen Situation? Was tröstet dich persönlich? Schauen wir aber erstmal in die Situation der Menschen damals, an die Menschen, die an dieses Jesaja-Wort gerichtet war. Wie ging es damals den Israeliten, denen der Prophet das Freut euch zurief? Auch sie hatten Schwierigkeiten, und zwar erhebliche. Die einen waren ins fremde Ausland verschleppt worden, nach Babel, ins Exil, fernab der Heimat. Dort wurden sie von den Einheimischen angefeindet und unterdrückt. Die anderen waren zu Hause geblieben, dort, wo alles zerstört war. Sie hatten zwar überleben können, aber sie mussten den Besatzern hohe Abgaben leisten und konnten kaum hoffen, dass ihre Hauptstadt Jerusalem jemals wieder aufgebaut würde, dass sie wieder Heimat werden könnte und lebenswert. Was hat ihnen geholfen oder was könnte ihnen helfen in einer solchen trostlosen, aussichtslosen Zeit? Der Prophet verkündet mit großartigen Bildern, dass diese Stadt den Bewohnern wieder Grund zum Fröhlichsein geben wird. Wieder aufgebaut, voller Schönheit, glanzvoll. Er vergleicht sie mit einer Mutter, die mit ihrer Fürsorge den Säugling umhegt und reichlich ernährt. Jerusalem, Stadt des Friedens, wie es der Name verspricht. Der Reichtum der Völker, heißt es in unserem Text, wird sich in ihr widerspiegeln. Unaufhaltsam wie ein Strom soll sich der Friede von ihr ausbreiten. Frieden von Jerusalem? Das ist doch kaum zu glauben. Wie soll das gehen bei all dem Hass, der da in dieser Gegend erzeugt wird? Dass eine Stadt nach der Zerstörung und den Spuren des Krieges an den Mauern und Menschen wieder so aufblühen wird, ist auch kaum zu glauben. Mir geht es jedenfalls so, wenn ich an beispielsweise Aleppo denke oder an Homs und was von diesen Städten in Syrien eigentlich übergeblieben ist. Hin und wieder sehen wir ja auch Bilder von den Trümmerhäusern und Menschen mit trüben Augen und zerfurchten Gesichtern. Die Menschen, die zu uns nach Deutschland geflohen sind, sind froh, hier in Sicherheit zu sein. Aber sie sorgen sich um ihre Verwandten im Land und fragen sich, wenn möglich, wann und ob sie überhaupt wieder zurückkehren können. Wie können wir denn angesichts solcher Fakten glauben, dass diese Städte wieder schön werden? Wie kann das Bild einer blühenden, friedlichen Stadt Trost sein, wo die Fotos doch etwas ganz anderes zeigen? Der Prophet hält jedenfalls daran fest. Er verkündet es mit Vollmacht. Es wird so sein. Ihr werdet es sehen. Es ist Spruch Gottes. Ich will euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Nun, wie tröstet eine Mutter? Wenn wir darüber nachdenken, wir kennen das wahrscheinlich alle. Wie trösten Eltern im besten Fall, wenn das Kind sich das Knie aufgeschlagen hat? Sie nehmen es in den Arm, versorgen die Wunde, trocknen die Tränen und sagen, es wird alles wieder gut. Sind sich Vater und Mutter da eigentlich so sicher? Sie sagen es spontan und vertrauen auch darauf, dass es so sein wird. Auch wenn sie es im Moment vielleicht nicht garantieren können. Und das Kind? Es glaubt daran, es vertraut, weil es die Mutter und der Vater sind, die es gut mit ihm meinen. Und diese Erfahrung hat es ein Leben lang gemacht. Es braucht also eine vertrauensvolle Beziehung, damit Trost und Trösten gelingen kann und nicht nur Vertröstung ist. Dieses einfache, es wird schon wieder gut, das ist vielleicht ein wenig dünne. Trost hat also mit Vertrauen und Treue zu tun. Und nur wenn ich glaube, dass mein Gegenüber es ernst mit mir meint, nur wenn ich ihm und ihr vertrauen kann, dass er oder sie von Herzen wünscht, dass es mir gut geht, dann werde ich auch getröstet, dann kann ich hoffen und wieder fröhlich werden. Aber nochmal zurück zu der Situation des Volkes Israel damals. Konnten Sie denn den Worten des Propheten vertrauen, sich von den Bildern der blühenden Stadt trösten lassen? Konnten Sie glauben, dass Gott es ernst mit Ihnen meint? Von Gott her war es klar. Gott war eine enge Beziehung mit Ihnen eingegangen. Er hat mit Ihnen einen Bund gegründet. Und er hat diesen Bund mit seinem Volk nie aufgekündigt. Auch wenn es in den Jahren der Vertreibung und im zerstörten Land so aussehen könnte. Trauten Sie also dieser Beziehung? Vertrauten Sie darauf, dass es wieder so werden würde, wie der Prophet es verspricht, und Sie sich freuen werden mit der geliebten Stadt? Und es ist auch die Frage heute an uns: Trauen wir der Beziehung zu Gott? Glauben wir an die Kraft Gottes, die alles neu machen wird, wie es ja unsere Jahreslosung verspricht, die den Frieden möglich macht, der wie ein Strom ausgebreitet wird? Vertrauen wir darauf, dass die schlimme Sorge, die mich belastet, die Lebensfreude rauben könnte, wie ich sie am Anfang ja stellvertretend für viele andere aufgezählt habe, dass das alles wieder gut wird, dass Menschen getröstet werden, dass ein Neuanfang möglich ist? Anders gesagt, es gibt ja einen ganzen Stapel Verheißungen in der Bibel, die Gott denen macht, die auf ihn vertrauen. Glauben wir ihm das? Traue ich ihm zu, dass er gute Wege für mich hat, dass am Ende alles in Wahrheit gut wird? Vielleicht ist das wie bei einem weinenden Kind, wenn die Beziehung stimmt, wenn das Kind sich geborgen fühlt in den Armen von Mutter oder Vater, dann kann es den Worten, es wird alles wieder gut, auch glauben. Und die Umarmung oder die Hand, die über das Gesicht streicht, macht den Trost auch körperlich spürbar. Es sind Worte, mit denen der Prophet tröstet, und es sind Gesten, die er beschreibt. Auf den Schoß genommen, auf den Knien liebkost, auf dem Arm tragen, reichlich trinken an der Mutterbrust, hautnah, leibhaftig und zärtlich, so tröstet Gott. Aber halt, hier möchte ich doch noch mal kurz einhalten. Zurück zu dem Propheten Jesaja. Ich selbst habe bei solchen prophetischen Aussagen im Alten Testament immer die Frage, bin ich überhaupt damit gemeint? Gilt diese Zusage Gottes auch mir? Und in unserem Text ist diese Beantwortung dieser Frage zunächst recht einfach. Es ist ja ein Adressat ausdrücklich genannt, nämlich diejenigen, die Jerusalem lieb haben, die Juden also, die sollen sich freuen. Zunächst bin also ich oder sind wir Christen, das Volk Gottes des neuen Bundes, bin ich gar nicht gemeint. Aber manchmal hilft es ja auch, und das ist toll, manchmal hilft es ja auch, sich im weiteren Umfeld der Bibel umzuschauen, um offene Fragen beantwortet zu bekommen. Und da heißt es zum Beispiel im 2. Korinther 1, Vers 3, Gott ist der Vater allen Trostes. Oder in 2. Korinther 1, 5, durch Christus ist unser Trost überreich. Oder in 2. Thessalonicher 2, 16, unser Vater, der uns ewigen Trost gegeben hat. Oder in 2. Korinther 7, 6, Gott, der die Niedrigen tröstet, tröstete uns. Und das könnte ich jetzt noch beliebig weiterführen. Es gibt ganz, ganz viele Stellen, aus denen wir sehen können, Trost ist etwas, was ureigen zu Gott gehört, ist eine göttliche Wesensart. Trost vom Gott her gibt es also auch im Neuen Bund und auch für uns. Und das müssen wir nicht nur in der Bibel lesen, das können wir ganz persönlich erfahren. Und die meisten von uns muss ich, glaube ich, auch nicht überzeugen, dass das so ist. Trost ist, wie gesagt, etwas, was ureigen zu Gott gehört. Gott ist nicht nur allmächtig, heilig, ewig, weise, Liebe, Gnade, Gerechtigkeit, Langmut, Barmherzigkeit und was wir sonst noch alles so von ihm wissen, sondern eben auch Trost. Und darum bin ich auch zutiefst überzeugt, Gott tröstet auch mich und jeden seines Volkes, auch des neuen Bundes, wie einen eine Mutter tröstet. Und zwar genau dann, wenn ich ihm glaube und diesen Trost brauche. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Empathisch, zugewandt, liebevoll, zärtlich und wirkungsvoll. Eben wie eine Mutter ihr weinendes Kind. Wie erlebe ich nun, wie erlebt man Gottes Trost? Wie kann ich das in meinem eigenen Leben erfahren, in meiner Trauer, in meinen Schmerzen, in meiner Krise? Nun, ich glaube, das ist sehr individuell. Ist bei verschiedenen Menschen unterschiedlich, weil auch jeder verschieden empfindet, was für ihn schmerzlich ist. Ich kann das also nur so von mir berichten. Ich erfahre Gottes Trost zum einen im Gebet. Manchmal passiert sogar, dass ich zweifle an meinem eigenen Glauben und dann bete, Gott zeig dich mir. Und Gott zeigt sich mir. Und ich werde wieder getrost und fröhlich, muss ich sagen. Ich erfahre Trost im Lesen der Bibel mit den Verheißungen, die ich ja eben auch schon mal angeführt habe. Ich erfahre Trost im Begegnen mit anderen Menschen. Das können Worte sein, das können Gesten sein, das kann Zeit sein, die jemand für mich hat. Das kann dadurch deutlich werden, dass mich jemand ernst nimmt und nach mir fragt. Manchmal überraschend und umso tröstlicher ist es dann, wenn man solche Erfahrungen macht. Ich kann aber auch Trost erfahren mit dem Beschäftigen, mit den Gaben, die Gott mir gegeben hat. Wenn ich das tue, wofür mich Gott begabt hat, zum Beispiel im Vorbereiten einer Predigt in der letzten Woche, kann euch sagen, es hat mich richtig froh gemacht, diese Predigt zu schreiben. Und ich sollte das eigentlich viel öfter tun, aber dann müsst ihr drunter leiden. Eines möchte ich noch betonen. Wenn ich Trost erhalte, bedeutet das nicht, dass mein Problem weg ist. Meine Sorge, meine Angst sind dann noch nicht verschwunden. Das aufgeschlagene Knie des Kindes nach einem Sturz mit dem Fahrrädchen blutet dann immer noch, auch wenn die Mutter es tröstet. Aber durch das Trösten erhalte ich Kraft, mein Problem zu tragen, erfahre ich, dass es etwas leichter ist, mit meiner Sorge zu leben, spüre ich, dass andere meine Angst mit mir teilen, entsteht Hoffnung, dass es weitergeht. Das ist das, was für mich Trost ausmacht. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Natürlich ist das nur eine bildhafte Vorstellung, aber sie wirkt. Hier werden die mütterlichen Züge Gottes spürbar. Es liegt an uns zu vertrauen und dann selbst in Gottes Dienst zu stehen, nach Gottes Willen zu handeln und dann eben auch diesen Trost weiterzugeben, den wir empfangen haben. So wie Alfred und Eva das heute Morgen berichtet haben. Wenn wir die Traurigen und Verzweifelten ernst nehmen und eine Beziehung mit ihnen eingehen, können auch sie diesen Trost spüren. Ich habe das schon vor langer Zeit mal erlebt. Ich weiß nicht, wie es euch damit gegangen wäre, aber wir hatten eine Übung, würde ich fast sagen, mit unserem Gemeindechor in Darmstadt, in Krankenhäuser zu gehen und am Bett von Geschwistern, die dort krank lagen, zu singen. Und ich kann euch sagen, ich bin dann immer, weil ich hatte diesen Chor da zu leiten und ich bin immer mit einigen Zittern und Zagen da hingegangen, wie wird das wohl? Und wir haben es auch erlebt, dass also wir nicht gerne gesehen waren. Aber wir haben auch erlebt, dass ich mit Zittern und Zagen reingegangen bin und getröstet wieder raus. Weil das, was die Menschen dort im Krankenbett mir mitgegeben haben, war mehr als das, was ich ihnen gebracht habe. Trösten, wie kann das gehen? Eine 14-Jährige, und das finde ich schon sehr bemerkenswert, ist ein Zitat, was ich gefunden habe, eine 14-Jährige sagte dazu, also trösten geht ja so, du hörst zu und fragst ab und zu nach, damit sie, wahrscheinlich hat sie von einer Freundin geredet, damit sie nicht meint, sie müsste aufhören, nur weil es dir vielleicht unangenehm ist, was du hörst. Du ermunterst sie, davon zu reden, was sie traurig macht, was ihr das Leben so schwer macht. Du bleibst bei ihr. So machen das Mütter. Andere auch. Mütter nehmen die Traurigen auch in den Arm und halten sie fest und lassen dich weinen. Was das junge Mädchen sagt, denke ich, ist wichtig. Erst muss sich der traurige Mensch verstanden fühlen, sich öffnen dürfen, seine Gefühle ausdrücken können. Er darf spüren, dass die Trösterin, der Tröster, das aushalten kann und nicht vorschnell beschwichtigt, dass sie bei ihm bleibt und nicht in Gedanken schon wieder ganz woanders ist. Aber im tiefsten Grunde, bei Gott ist schon eigentlich alles gut. Denn dieser Satz, alles wird gut, ich glaube nicht, dass man das in jedem Fall so sagen kann. Aber wenn wir davon ausgehen, dass alles, was wir erleben, von Gott her für uns wirklich zum Besten dient, dann können wir auch zu diesem Schluss kommen, bei Gott ist am Ende alles gut. Das wird spürbar, wenn sich die Menschen und Gott in der Tiefe begegnen. Auch wenn es an der Oberfläche manchmal nicht so recht zu erkennen ist. Die Freude, die Fülle, der Friede, die Liebe, das alles ist immer und ewig da. Und darum, und so habe ich angefangen, darum ist Letare, freut euch, durchaus harmonisch in eine Passionszeit einzutragen und widerspricht dem durchaus nicht. Ganz zum Schluss ein Gebet. Teils von mir, teils nicht von mir. Gott, du Trost der ganzen Welt, wir kommen zu dir mit unseren Fragen und Sorgen, mit unseren Ängsten und Zweifeln. Gerade jetzt in dieser unsicheren und bedrohlichen Zeit brauchen wir Zuspruch und Halt. Wir bitten dich, schenke uns deinen Trost, dass wir trotz aller Einschränkungen fröhlich sein und zuversichtlich in die Zukunft schauen können. Und wir bitten für die Menschen, die krank sind oder traurig und auf Trost warten, dass andere für sie da sind. Und vielleicht bin ich ja auch mit dem anderen gemeint. Und wenigstens am Telefon ein offenes Ohr für sie haben. Wir bitten dich für die Menschen, die verzweifelt sind und sich nicht mehr freuen können, dass aufbauende Worte und praktische Hilfe sie erreichen. Und vielleicht können es meine Worte sein. Wir bitten dich für die Menschen, die Gewalt erlitten haben und traumatisiert sind, dass sie Geborgenheit und Unterstützung erfahren. Und vielleicht ist es an mir, Hilfe zu leisten. Wir bitten dich für uns, dass wir andere trösten, wo es uns möglich ist, damit wir auch in dieser Zeit Wege finden, um Nächstenliebe zu verwirklichen. Gott, du Trost der ganzen Welt, sei uns nahe, damit wir uns freuen können. Amen.